Liebe Anlegerinnen und Anleger, Sie sehen schon am Hintergrund, es ist wieder Investzeit. Wir sind auf der Finanzmesse Invest und wie immer nutze ich die Gelegenheit, mir ein paar Finanzexperten zu krallen und natürlich mal nachzuhaken. Aktuelle Einschätzungen, an was die Finanzmärkte betrifft, was Einzeltitel betrifft und was den Tech-Sektor betrifft, den wir alle im Fokus haben, da frage ich natürlich jedes Jahr nach bei Thomas Rappold, Gründer und Geschäftsführer von Divisent, Tech-Experte. Thomas, es ist eine liebgewonnene Tradition, wir beide auf der Invest. Und ganz ehrlich, es gibt auch jedes Jahr so viel nachzufragen bei den Tech-Werten. Und wenn ich so überlege, viele waren voller Euphorie in das Jahr gestartet. Wir erinnern uns, als Donald Trump an die Macht kam, da saßen die ganzen Tech-Millionäre, die Gründer in der ersten Reihe, hatten große Hoffnungen, was das Jahr betrifft. Jetzt ist das alles ziemlich durchwachsen, muss man sagen. Wie beurteilst du die aktuelle Situation bei Apple und Co.?
Also Börse ist manchmal nicht überkompliziert, aber manchmal folgt die Börse auch nicht dem Faden, den wir als Anleger jetzt so denken. Also es ist nicht eine Einbahnstraße, dass alles so läuft, wie man sich das denkt. Und die Geschichte der Film hat jetzt vielleicht anders begonnen. Dann aber entscheidend ist, dass man sich jetzt in diesem Film, der jetzt eben anders begonnen hat, sich dann richtig positioniert und das Ganze als Chance nutzt. Also ich habe zum Beispiel im Vorfeld über die letzten Jahre auch das Buch von seinem Sicherheitsberater, von Trumps erstem Sicherheitsberater, gelesen. Das ist eine Schwarte mit 600 Seiten dann. Und da kann man sich eigentlich sehr gut in diese Trump-Welt reinversetzen dann. Und Menschen ändern sich in der Regel ja nicht mehr dann, grundlegend dann. Und mit diesem Muster bin ich da auch jetzt da rangegangen und war schon auch in der Erwartungshaltung, dass da einiges auf uns zukommt dann. Und diese, nenne ich es mal, diese Volatilität, die reinkommt, die ist aber eigentlich auch gut, weil mit Volatilität können Anleger dann wiederum, wenn sie mutig sind und wenn sie über den Tag hinausblicken, auch gutes Geld wiederum verdienen.
Und wenn die Aktienkurse mal nachgeben, sind das auch gerne mal Kaufgelegenheiten.
Absolut.
Aber das weiß ich von dir, natürlich nicht alles pauschal kaufen, nicht jeder Tech wird gleich spannend. Schauen wir auf ein paar Einzelwerte und gerne. Ich habe gesehen, Apple ist da eigentlich ganz spannend. Die versuchen nämlich eine Alternativstrategie zu finden. Da werden jetzt Handys mehr in Indien produziert und dann in die USA importiert, um eben diese Zölle zu umgehen. Ist das für dich so ein guter Weg, um mit dem aktuellen Problem umzugehen?
Naja, wenn man zunächst mal schaut, was tut den Amerikanern denn am meisten weh dann bei dem Thema Zölle. Da muss man festhalten, wenn Amerikaner gehen, gerne einkaufen. 70% des Bruttosozialprodukts in Amerika ist der Konsum. Das heißt, wenn die Amerikaner am Wochenende zu Walmart oder zu sonst in den Shopping Mall reingehen und die Regale sind leer oder sie gehen zu Apple in den Store und die sind leer, dann hat Trump ein Problem. Dann hat er noch ein größeres Problem, wie wenn die Kurse kurzfristig unten sind. Und was ist natürlich viel verbreiteter in Amerika als bei uns, ist das iPhone. Weil rund, ich sage mal, 60% der Amerikaner haben eben ein iPhone. Dann bei uns ist ja die Verbreitung deutlich geringer, wo das vielleicht weniger jemand wehtut. Im Zweifelsfall würde bei uns vielleicht ein negatives Posting dann stattfinden, dann die sagen würden, naja, jetzt hat es eben die Reichen getroffen, die jetzt eben kein neues iPad oder kein neues iPhone haben. Das ist in Amerika anders. Also das war irgendwo klar, dass es hier einen Sonderdeal, ein Schlupfloch irgendwo braucht. Das ist passiert an der Stelle. Und es geht jetzt nicht nur um die Produktion dann, um die Entflechtung der Produktion dann. Und eins ist klar, die Amerikaner selber werden keine Produktionsstätte für iPhones per se sein. Das hat damals schon Steve Jobs dem Barack Obama ausgeredet, gesagt, no way, denn dafür ist das Personal gar nicht da. Außerdem sagen jetzt aktuelle Untersuchungen, 80% der Amerikaner wollen zwar, dass die Fabriken zurückkommen, aber nur 20% wollen in diesen Fabriken arbeiten.
Passt also definitiv nicht.
Richtig, ja.
Thomas, Nvidia ist auch eine Aktie, die immer absolut im Fokus ist. Bei uns in Stuttgart eine der meistgehandelten Aktien, war auch so der Highflyer schlechthin. Dann natürlich die Nachrichten aus Asien, DeepSeek, dann quasi auch der Sinkflug der Aktie. Jetzt keimt wieder so ein bisschen Hoffnung auf. Wie würdest du die Aktie einschätzen? Ein Must-Have im Depot?
Naja, also bei Nvidia ist tatsächlich ich verfolge ja die amerikanische Presse und Medien sehr, sehr stark. Es gibt da jetzt zwei sehr schöne Bücher über Nvidia und über Jensen Huang. Die letzten 30 Jahre ist es beeindruckend, was ein Unternehmen aufgebaut hat. Man kann sich ja sehr viel auch als Video anschauen. Nvidia ist tatsächlich nicht nur per se ein Hardware-Unternehmen, sondern inzwischen sehr stark Software-Unternehmen, weil die eigentliche Secret Sauce, also das Geheimnis an Nvidia oder die Besonderheit, ist die Software. Also es gibt spezielle Software für Entwickler, dann für die Bereiche wie Klima, für Arzneimittel, für Pharma, für Energie und so weiter, das Jensen Huang mit dem Team über die letzten 20 Jahre entwickelt hat, sogenannte Programmbibliotheken, auf die man zurückgreifen kann, so wie du als Journalistin auch auf gewisse Dinge zurückgreifen kannst dann. Und so können das Entwickler eben auch machen. Und es gibt weltweit 5 Millionen eben Entwickler, die an KI-Dingen arbeiten. Und dann gehen sie natürlich dahin, wo sie diese Software am besten bekommen. Also it's not all about chips, sondern es geht eben auch um die Software oder sehr stark um die Software. Und hier hat in Warren Buffetts Worten gesprochen, Nvidia einen starken Moat, einen starken Burggraben. Und wenn man sich jetzt zuletzt 2 Dinge angeschaut hat, zum einen auf der Konferenz von Nvidia im März, also wenn sie jährlich ihre neuen AI-Entwicklungen vorstellen, ging es nicht nur um das Thema Prozessoren, sondern immer mehr um Software. Das heißt, Nvidia liefert jetzt auch ganze Robotik-Betriebssysteme dann, die sich Hersteller runterladen können und jetzt mit Nvidia-Technologie Software Roboter entwickeln können. Das kannst du runterladen, das kann ich runterladen, das kann jeder runterladen und nutzen. Und Nvidia investiert sehr stark in Startups, in die führenden neuen Unternehmen, kürzlich in CoreWave, die auch IPO gemacht haben, einen Rechenzentrumsbetreiber. Also sie versuchen ihr Ökosystem größer zu machen und breiter zu machen, um sich da aus dieser reinen Hardware-Welt zu lösen. Denn eines muss man sagen, dann, wenn jetzt so ein Gerät, so ein Rack dann, also so einen ganzen Nvidia-Supercomputer verkauft wird, der hat vielleicht Herstellungskosten von $20,000. Sie verkaufen es aber für 100.000. Das heißt, sie haben eine Marge von 80% darauf. Und das ist natürlich die Frage, wie lang bleibt die Marge? Und deshalb muss jetzt Nvidia mit dieser Marge und mit dieser Besonderheit arbeiten, um sich neue Dinge zu erschließen und in Richtung Software zu gehen und sich da diesen Burggraben weiter auf- und auszubauen.
Aber für dich weiterhin eine spannende Aktie, die man im Auge behalten sollte?
Auf jeden Fall. Und auf jeden Fall kann ich nur jedem empfehlen, auch dieses Buch über oder diese Bücher über Jensen Huang zu lesen. Dann er hat angefangen in seiner Jugend als Kloputzer. Ja, also war sich dafür nicht zu schade. Er hat tausende von Toiletten gereinigt, hat in Diners gearbeitet, in Schnellrestaurants dann. Er macht auch typischerweise Interviews dort, wo er früher gearbeitet hat, Tische abgeputzt hat, abgewischt hat. Dann das zeichnet ihn aus, dass er sehr bodenständig ist dann, obwohl er jetzt heute 50-60-facher Milliardär ist, dann er weiß, woher er kommt dann und ist sehr beeindruckend, was er über die Jahre da, Jahrzehnte muss man sagen, er ist ja über 30 Jahre, er ist ja der CEO im Tech-Bereich, der am längsten CEO ist, dann das ist schon eine ziemliche Substanz und auch Konsistenz, die an den Tag liegt.
Welche Werte findest du jetzt persönlich noch spannend? Was ist so ein bisschen bei dir auf der Shortlist? Was sollten Anleger im Blick haben?
Naja, also ich schaue immer eben dann, ich habe ja unsere Indexzertifikate, also im Bereich den AI Perform, also mit Fontobel, den AI Performance Index, auch den Quantum Computing Performance Index, der ist jetzt übrigens in aller Munde, weil gerade gestern, den letzten Tagen, haben die Quantenaktien wieder deutlich zugelegt, wegen sehr guter Quartalszahlen. Wir sind der einzige Anbieter, der da einen Index da auch hat. Also da rein indexmäßig orientiert, dann wo ich sage, AI Performance Index, Quantum Computing Index und unser Cyber Security Performance Index, das sind so die 3 großen Themen. Und darin, innerhalb dessen gibt es auch spannende Einzelaktien. Im AI-Bereich gefällt mir dann, das ist immer so preislich dann eine Frage, eine Alphabet sehr gut, die meiner Meinung nach aktuell falsch eingeschätzt wird. Wenn da die Aufspaltung kommt, könnte das sogar eher positiv sein, weil Dinge wie YouTube dann an die Börse gehen, die dann mehr wert sind, dann vielleicht wie eine Netflix dann. Ja, ASML finde ich spannend, das ist für mich immer ein Wert, dann wenn er um die 600 rumkommt, wenn er wieder runterkommt, dann Hand aufhalten und kaufen dann an der Stelle. Eine SAP ist natürlich spannend, eine Arista ist spannend, ist auch schön zurückgekommen, die habe ich ja schon sehr lange auch vorbörslich dabei, dann als ich selber dann, dass es als Tenbagger oder mehr als sind bei mir dann, das heißt, da ein paar Prozent tun dann auch nicht weh, dann im Gegenteil, dann kann man wieder zukaufen, eine Palantir ist weiter interessant, wenn ihr Palantir-Experte habt, das Unternehmen entdeckt, habe auch die Biografie über Peter Thiel und über Palantir geschrieben dort, also es tut sich im KI-Bereich so viel, ich habe es vorher in einem Vortrag gesagt, Deutschland hat jetzt ein halbes Jahr gebraucht, um eine neue Regierung aufzusetzen, ist stolz darauf, dass es im halben Jahr schafft. In diesem halben Jahr hat sich die KI für Softwareentwickler um das 20-fache verbessert, dann in einem halben Jahr. Dann und inzwischen erzeugen die großen Tech-Konzerne wie eine Microsoft, wie eine Meta, wie eine Alphabet, erzeugen 30% des Programmcodes durch Rechner, durch künstliche Intelligenz, durch Agentenpartner, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 30% und 20-fache Verbesserung innerhalb von einem halben Jahr, in dem wir ja in Deutschland nur eine neue, in Anführungszeichen, nur eine neue Regierung zustande gebracht haben.
Jetzt geht es ja immer um den Vergleich amerikanische Tech-Werte, europäische. Inwieweit hängen uns die Amerikaner ab? Inwieweit sind wir Europäer da schon im Hintertreffen?
Ja, die Amerikaner haben uns komplett abgehängt an der Stelle. Man muss jetzt mal sagen, auch nochmal, wir leben jetzt auf das Thema Quantencomputing und den Quantencomputing-Index jetzt da erwähnt habe. Die Deutschen haben das Quantencomputing erfunden vor 100 Jahren. Die UNO hat jetzt dieses Jahr zum Quantencomputing-Jahr ausgerufen, weil Werner Heisenberg, der deutsche Physiker, der den Nobelpreis gewonnen hat, vor 100 Jahren dort dann die Quantenmechanik und die Grundlagen dafür erfunden hat. Albert Einstein, da ist zu nennen, Quantenmechanik. Wir haben den Computer erfunden, wir haben die Raumfahrt erfunden, aber wir sind nicht fähig, daraus dann Unternehmen zu gründen, Arbeitsplätze und Reichtum zu schaffen. Dann das geht uns komplett völlig ab in Deutschland. Und diese Phase jetzt mit Trump dann, dass jetzt so viel Kapital nach Europa zurückfließt, muss ich sagen, halte ich für einen anlagetechnischen Fehler. Also ich würde nicht auf die Karte Europa setzen. Es gibt ein paar wenige europäische Unternehmen wie eine ASML, wie eine SAP, die herausragend sind. Aber ich sehe in Europa wenig herausragend die Dinge. Und ich glaube schon, dass dann jetzt, wenn Trump jetzt diese holzschnittartige Politik jetzt da mal dann hinter sich gebracht hat und das sich mit den Zöllen da irgendwo installiert hat, dass er auf eine andere Wirtschaftspolitik umschaltet. Beim Thema KI, AI hat er schon gesagt, sie wollen vieles deregulieren, vereinfachen, dann Steuersenkungen und so weiter. Die ganzen Rechenzentren werden da gebaut. Die Energieversorgung ist da viel besser aufgestellt dann. Es ist einfach viel mehr Geld im Spiel. Allein die großen Tech-Player können dieses Jahr 300 Milliarden in KI investieren, also manche sogar 60, 70 Milliarden. Das können deutsche Unternehmen, da reicht nicht mal die Börsenkapitalisierung dafür aus. Also ich sehe, dass Deutschland und Europa da eher immer stärker abgehängt werden, als dass wir da aufholen, dass das so ein gewisses Strohfeuer ist. Also ich würde jetzt nicht gute amerikanische Aktien gegen mittelmäßige europäische Aktien nur wegen Trump eintauschen.
Das ist mal eine klare Aussage. Blicken wir noch weiter in die USA. Warren Buffett wird zum Jahresende quasi seine Geschäfte niederlegen. Der Börsenaltmeister schlechthin. Wir haben alle viel von ihm gelernt. Und auch du hast diesen Ansatz ja kopiert. Man sagt so ein bisschen, du hast es auf die Tech-Branche kopiert. Was können wir von ihm und diesem Ansatz lernen?
Ja, zunächst mal, also was er jetzt über die letzten 60 Jahre aufgebaut hat, er hat den Anlegern das 40.000-fache beschert an Wertzuwachs. Das 40.000-fache, das muss ich auf der Zunge einfach zergehen lassen. Er hat im Moment 350 Milliarden rund auf der Bank. Das ist mehr als die Tech-Konzerne, die ein Geld baden, auf der Seite haben. Das ist mal ein Ausrufezeichen. Und wenn man sich mit knapp 95 dann da hinstellt und steht morgens und mittags, kein deutscher DAX-Vorstand steht so lange Rede und Antwort, dann das ist schon herausragend. Ich würde sagen, Anleger sind gut beraten. Buffett und Munger, also sein Kompagnon, der vor anderthalb Jahren mit 99 gestorben ist, haben immer gesagt, wir haben einen Pfad, wie du reich werden kannst. Dieser Pfad ist vorgezeichnet. Das sind Regeln wie die 10 Gebote. Du sollst Vater und Mutter ehren und so weiter. Diese Regeln sind da. Das Wichtige ist, dass Anleger diese Regeln auch konsequent nachvollziehen und dranbleiben dann. Das leider schade ist, dass sich die Anleger dann, um in der Bibelsprache oder in den 10 Geboten zu bleiben, immer wieder versündigen und davon Abstand nehmen. Da hilft es nur, dann Buße zu tun und wieder auf den Pfad dieser Gebote dann zurückzukommen. Und um wichtige Gebote zu sagen, ist einfach Regel Nummer 1, verlier kein Geld. Regel Nummer 2, denk immer an Regel Nummer 1. Dann versuch Unternehmen zu kaufen, sehr gute Unternehmen, zu einem angemessenen Preis dann. Keine mittelmäßigen Unternehmen zu einem günstigen Preis. Deshalb bin ich ein Freund davon, ich konzentriere mich und da ist das Leben viel einfacher, nur auf einen bestimmten Sektor an Unternehmen, auch a Circle of Competence, wie Buffett sagt. Ich beschäftige mich nicht mit Pharma, nicht mit Chemie, nicht mit Rohstoffen und den Dingen. Ich habe meinen Fokus auf einen bestimmten Bereich im Tech-Bereich, da kenne ich mich aus, da fühle ich mich wohl drin. Das ist dann auch nicht so kompliziert oder so, muss so viel einsetzen dann. Und ich sage, damit habe ich eigentlich genug zu tun, verdiene genug gutes Geld dann, weil die Kombination sagt ja auch, leichtgewichtige Bilanzen, also Unternehmen wie Coca-Cola. Coca-Cola ist eigentlich ein Konkurrent zu einer Google, weil Coca-Cola verdient sein Geld nicht damit, dass sie die Flaschen abfüllen dann, das machen die Abfüller. Coca-Cola verdient sein Geld mit jeder abgefüllten Flasche, mit jeder verkauften an einem Getränkeautomat, verdienen sie Geld über die Lizenzen. Das ist ein reines Lizenzgeschäft dann. Und das können wir von ihm lernen, leichtgewichtige Bilanzen. Ich kaufe keine Unternehmen, die in Robotik, in Fabriken und so Zeug investieren oder überwiegen, sondern eben auch mit Software ihr Geld verdienen, weil da geht eben die Marge eben nahe 100% an und lässt sich eben unendlich skalieren dann. Diese Dinge, glaube ich, können wir von Ihnen alle lernen dann. Und das sind Gesetze, die bleiben dann. Und wir haben ja auch einen eigenen Index, den Omaha Alpha Index, dann auch mit Fontobel, wo wir immer in die 20 besten Buffett-Werte mit seinen Kennzahlen da investieren. Der hat sich die letzten 4,5 Jahre glatt verdoppelt. 17% pro Jahr für Anleger erzielt. That's not so bad für so ein ganz konservatives Produkt eigentlich.
Also von Warren Buffett können wir alle lernen. Ich darf aber auch ganz herzlichen Dank sagen, liebe Anlegerinnen und Anleger, an meinen Experten, der hier wieder Rede und Antwort stand. Vielen Dank für die spannenden Einschätzungen zu Nvidia, Apple und all den Highflyern an der Börse, die momentan ein bisschen schwächeln, aber könnte sich wieder ändern. Vielen Dank, Thomas.
Vielen Dank, Conny. Bis zum nächsten Mal. We'll be right back.